Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf in dieser Episode sogar persönlich mit Schauspielerin Nadine Menz sprechen. Nadine ist auch eine echte Mama und während wir hier gemeinsam im Podcaststudio sitzen, erzählt sie uns von ihrem Spagat, den sie zwischen wochenlangen Dreharbeiten und dem Muttersein meistern muss. Außerdem erfahren wir, warum sie sich manchmal innerlich zerrissen fühlt und was für sie die größte Herausforderung als Medienschaffende ist.
Liebe Nadine, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich werde dich im Intro, das ich hier nachträglich aufzeige, werde ich dich schon mal vorgestellt haben. Mhm. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, beziehungsweise noch nicht wissen, wer du bist und was du so machst, stell dich doch nochmal selber vor.
Ja, also mein Name ist Nadine Menz. Ich bin Schauspielerin, Mama, habe eine Tochter, die ist 4, die wird jetzt in 1,5 Monaten 5. Um Gottes Willen, das ging schnell. Und arbeite aktuell freiberuflich, bin viel unterwegs. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste zu mir.
Und hast schon einen guten Tag, weil du warst dieses Jahr schon wo unterwegs?
Oh Gott, überall und nirgendwo. Ich habe fürs Traumschiff gedreht. Ich bin vor zweieinhalb Wochen zurückgekommen. 2 Wochen erst, ja. Und wir waren 3 Wochen in Curaçao, sind dann über Bogota nach Manaus geflogen, also Brasilien, sind da aufs Schiff, über den Amazonas, also Wahnsinn. Und dann Atlantiküberquerung und in Lissabon wieder raus. Deswegen, ich hatte jetzt, wo ihr alle ziemlich beschissenes Wetter hattet, hatte ich sehr, sehr viel Sonne. Und deswegen bin ich so braun gebrannt wie, glaube ich, noch nie im April.
Aber es sei dir von ganzem Herzen gegönnt.
Dankeschön.
Und das ist ja schon, also du führst da ja schon ein richtiges, kann man fast schon sagen, Jet-Set-Leben zwischenzeitlich. Wie bist du denn dazu gekommen? Wolltest du immer schon Schauspielerin werden?
Tatsächlich habe ich mit 11 mit Schauspiel angefangen. Also ich bin gebürtig aus Bonn und da gibt es ein Theater, das heißt Jugendtheater Bonn und die besetzen teilweise Kinder- und Jugendrollen auch mit Kindern und Jugendlichen. Und da war damals die Ausschreibung für Peter Pan. Meine Mama hat das gesehen und hat mir das erzählt und dann bin ich hin. Meinen ersten Job tatsächlich mit einer Lüge bekommen, weil ich habe mich ein Jahr älter geschummelt. Das Casting war ab 12 und ich war 11. Aber ich habe die Rolle bekommen. Auch als sie mein echtes Alter erfahren haben, habe die Tiger Lily gespielt und da ging es dann los. Das war dann halt auch einfach cool. Also es war ein echtes Theater. Wir haben Gastspiele gehabt. Ich habe einmal die Woche in der Schule gefehlt, weil wir Vormittagsvorstellungen hatten. Bin durch ganz Deutschland irgendwie getourt und mit Kindern und Jugendlichen in meinem Alter unterwegs gewesen und habe da gemerkt, okay, dieses Bühnenleben, das sagt mir schon echt zu. Und dann habe ich bis zum Abitur in verschiedenen Produktionen mitgewirkt und dann nach dem Abi gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt auch drehen lernen. Ich möchte beides können. Ja, und so kam das.
Und wo hast du dann deine Schauspielausbildung gemacht?
Ich war in Köln auf der Filmschauspielschule. Also alle am Theater waren natürlich, nein, du musst irgendwie auf die Ernst Busch oder auf so eine richtige, also eine staatliche Theaterschauspiele, Filmschauspielschule, was ist das? Das bringt gar nichts. Aber dadurch, dass ich halt, seit ich ein Kind war, auf der Bühne stand, habe ich gedacht, okay, ich kenne dieses Leben, ich weiß, wie man am Theater arbeitet. Und jetzt muss ich lernen, wie man das alles ein bisschen kleiner und definierter macht für die Kamera und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden.
Es ist ja auch oft so, dass ausgebildete Theaterschauspieler gar nicht so für Film und Fernsehen geeignet sind, weil die ja gewohnt sind, groß zu spielen und wie du gesagt hast, dieses kleiner werden, das ist, glaube ich, viel schwieriger, als wenn man von vornherein so dieses Kleine schon lernt und dieses Theaterschauspiel gar nicht so im Hinterkopf hat, weil da muss man sich, glaube ich, schon mal ein bisschen einbremsen, oder?
Auf jeden Fall musste ich lernen, vor der Kamera viel kleiner zu spielen, weil sie kommt halt einfach näher ran. Im Theater lernst du halt, dass du die letzte Reihe erreichen musst, mit der Stimme, mit der Mimik. Und du hast natürlich nicht irgendwie die Möglichkeit, dich größer zu zeigen, als du bist. Und das ist natürlich beim Film und Fernsehen ganz, ganz anders. Aber was man da nicht unterschätzen darf, ist, wenn Leute vom Film oder Fernsehen auf die Bühne kommen, dass die oft Probleme mit der Sprache haben. Mhm. Dass die drücken, dass sie nicht wissen, wie sie einen Raum füllen. Als ich jetzt nach, ich glaube, 12 Jahren Pause wieder zurück das erste Mal auf die Bühne bin, war das auch tatsächlich das, wo ich am meisten dran arbeiten musste. Also ich bin jemand, der sehr schnell redet und mittlerweile kriege ich das schon gut hin vor der Kamera, dass man mich dann auch versteht. Aber gerade auf der Bühne muss man nochmal auf die Bremse drücken und dass man da nochmal drauf achtet, langsamer zu reden, lauter zu reden, deutlicher zu reden, weil halt nicht alles abgefangen wird von der Kamera. Genau.
Du hast gerade die Bühne angesprochen. Wo warst du denn da auf der Bühne?
Ich bin mit dem Tourneetheater Landgraf unterwegs gewesen. Ich war dann auf Theatertournee und dann in Düsseldorf an der Kö am Haus Und tatsächlich haben die das Stück dann auch überall noch weiterhin verkauft. Also die haben in Frankfurt gespielt, in Hamburg haben die gespielt, in Köln haben die gespielt. Ich bin aber aktuell wohnhaft in München und ich habe nun mal meine Tochter. Und da war für mich klar, okay, also diese 4 Wochen Düsseldorf und diese 8 Wochen Tournee, die kriege ich hin. Aber gerade wenn ich noch andere Projekte drehen will, jetzt 2 Monate in einer anderen Stadt leben, das war mir dann zu viel und deswegen habe ich das abgesagt und meine Rolle wurde dann umbesetzt. Letztes Jahr habe ich dann aber das erste Mal Freilichtbühne gemacht, da war ich im Bad Segeberg.
Und das sah ja spektakulär aus.
Das war auch, also das war Wahnsinn. Wir haben Winnetou 1 gespielt, ich habe die Chochi gespielt und ich wäre niemals auf diese Bühne gekommen. Also ich kannte das vorher gar nicht, das ist ja echt so ein Riesending. Da war ja, also wir hatten so oft ausverkauftes Haus und da passen ja 8000 Leute rein. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist einfach unfassbar. Und das war wieder ein so lustiger Zufall, weil ich habe Inga Lindström gedreht und ein Schauspielkollege von mir, der mein sozusagen Stiefpapa gespielt hat, also der in dem Film meine Mutter gedatet hat, der hat sein Regiedebüt gemacht dort. Und der war ganz oft schon als Schauspieler auf der Bühne und hat das erste Mal Regie geführt. Und der hat mich angerufen und meinte so, okay, pass auf Nadine, ich mache das erste Mal Regie, ich habe dir doch schon von der Freilichtbühne erzählt. Wir spielen Winnetou 1. Ich möchte, dass du die Chochi bist. Und da war ich so, okay, muss man da nicht reiten können? Und wie läuft das ab? Und er so, ja, auf deiner Vita steht Grundkenntnisse reiten. Ich sage, ja, mehr ist das auch nicht. Also mehr als Grundkenntnisse auf gar keinen Fall. Und dann haben sie mich nach Hamburg geflogen und dann musste ich Probe reiten vor ihm. Und ja, und dann haben die als Team entschieden, okay, wir kriegen wir hin mit dir. Und dann habe ich zugesagt und dann habe ich das gemacht.
Voll cool.
Ja, das war also Wahnsinn.
Da könntest du bestimmt jetzt auch noch stundenlang weiter erzählen. So viel Zeit haben wir im Podcast leider gar nicht. Ich würde es gerne hören, aber das machen wir dann mal abseits. Ja. Mich würde interessieren, wie haben deine Eltern dich denn von klein auf da unterstützt mit diesem Traum? Wollten die immer schon, dass du das wirklich so ausleben kannst? Ich meine, es kann ja nicht jedes Kind mit 11 schon auf die Bühne und jede Woche einen Tag in der Schule fehlen und so.
Ja, ja, das stimmt. Also meine Eltern, muss ich schon sagen, habe ich von Anfang an total unterstützt. Um bei der Produktion aber mitzuwirken, brauchte man immer eine Unterschrift vom Direktor oder von der Direktorin, dass man mitwirken darf, dass die Noten stimmen, dass man fehlen darf einmal die Woche. Das heißt, es war so ein gewisser Druck eh da, dass ich vernünftig durch die Schule kommen muss. Also ich war jetzt nie ein Überflieger, aber ich hatte immer Noten, die in Ordnung waren. Und ich wusste auch, wenn das nicht mehr der Fall ist, kann ich halt nicht mehr spielen. Das heißt, meine Eltern mussten eigentlich nicht viel machen, sondern die haben gesagt, solange die Noten stimmen und du die Erlaubnis von der Schule kriegst, unterstützen wir dich und bringen dich zu den Proben und zu den Vorstellungen. Irgendwann hat meine Mami einmal gedacht, okay, jetzt wird es zu viel, weil ich habe Ballett getanzt und Jazz und Hip-Hop, also ich hatte eben 3-mal die Woche Training und Klavierunterricht und Theater. Und da hat sie gesagt, jetzt eins müssen wir streichen. Und dann habe ich mit Klavier aufgehört und das war auch gut so, weil das war dann zu viel.
Das war auch das Erste, was wir gestrichen haben.
Ja!
Den Keyboardunterricht, der musste nicht mehr sein.
Ja, aber das war so, da muss man halt auch so viel üben und so. Meine Mutter meinte so, also jetzt irgendwie, es wird zu viel. Nee, aber die haben mich immer ganz toll unterstützt. Und als ich dann mein Abi hatte, hat mein Papa zu mir gesagt, also, weil ich meinte dann so, ich möchte auf eine Schauspielschule und nicht studieren. Und hat auch gesagt, oh, ich wünschte, du wärst schlechter, aber ich weiß, wie gut du auf der Bühne bist. Und deswegen kann ich nichts anderes sagen, außer ja, mach das. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass du einen normalen Job lernst. Ja. Aber zu deren
Verteidigung?
Nee, Vergnügen wollte ich gerade sagen, aber ist auch das falsche Wort. Ich habe tatsächlich nach der Schauspieler an der Fernuni Hagen noch studiert und meinen Bachelor gemacht. Also theoretisch, wenn ich wollen würde, könnte ich irgendwann sagen, ich mache was Normales. Also da waren sie sehr happy, als ich das angefangen habe und als der Bachelor in der Tasche war.
Ja. Ich muss so schmunzeln, weil in meiner Familie ist Schauspiel auch schon immer so eine Leidenschaft. Mhm. Meine Eltern haben auch schon immer bei so Laientheaterstücken mitgespielt und wir Kinder dann halt auch. Und deswegen war natürlich auch bei uns Kindern irgendwie der Wunsch da, mal in so eine Richtung zu gehen, einfach Leute zu unterhalten, weil es einfach Spaß macht. Und mein Opa hat tatsächlich als Bühnenbildmaler am Theater gearbeitet.
Ach, wie cool.
Und hat damals zu meiner Mutter immer gesagt, weißt du, woher das Wort Kunst kommt? Kunst mir mal am Marklein, weil die Bühnenschauspieler nichts verdient haben.
Oh nein.
Und das war die Prägung von meiner Mutter, was diese Kunst angeht. Und deswegen war auch nie zur Debatte, beziehungsweise ich habe natürlich schon mal versucht und gesagt, ja, was haltet ihr in einem Schauspielstudium? Ja, Kind, lern was gescheit.
Ja. Ja, es ist aber auch.
Das sagen bestimmt viele Eltern, oder?
Es ist, also ich meine, ich habe ein sehr unromantisches Bild von diesem Beruf bekommen, dadurch, dass ich an einem richtigen Theater groß geworden bin. Ich habe gesehen, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen Probleme mit Alkohol haben. Ich habe gesehen, dass wenig verdient wird und viel gearbeitet wird, dass es schwer vereinbar ist mit Familie. Und habe mich trotzdem dann dafür entschieden. Aber ich glaube, das war ganz gesund, dass ich halt nicht so irgendwie 18 war und gesagt habe, ich will Schauspielerin werden und ich werde jetzt ein Star und habe das tollste Leben der Welt. Sondern dass ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin sein, ich möchte spielen. So oft und so viel wie möglich. Aber ich weiß, was dieser Beruf so mit sich bringt.
Ja. Jetzt hast du gerade schon die Vereinbarkeit mit der Familie angesprochen. Mhm. Was fällt dir denn persönlich am schwersten an dem Ganzen, die Mutterschaft und deinen Job unter einen Hut zu bringen?
Ich würde sagen, auch bei dieser Rolle als Mutter habe ich ein sehr unromantisches Bild gehabt. Also ich war jetzt relativ realistisch, was, glaube ich, Schwangerschaft und Geburt und Anfangsphase und so angeht. Womit ich nicht gerechnet habe, war das schlechte Gewissen. Und das ist auch das, was mir bis jetzt am schwersten fällt. Ich kriege einen Job, ich freue mich total und 2 Sekunden später ist: Okay, scheiße, wie mache ich das mit Lia? Was für Termine sind da und wie lange bin ich weg? Wann kann ich sie mitnehmen? Wie lange kann ich sie mitnehmen? Wie kriegen wir das am besten koordiniert? Was verpasst sie, wenn ich sie mitnehme? Wen kann ich mit ihr mitnehmen? Also das ist, dieses schlechte Gewissen, das ist, da muss ich auch lernen, so ein bisschen entspannter zu werden, weil sie ist ein glückliches Kind und sie hat so viele Menschen, die sie lieben und die sie betuddeln. Und wir haben nie mit Nannies gearbeitet. Wir haben immer Oma oder Opa eingespannt oder Freundinnen. Also sie hat echt so ein ganz privates Umfeld um sich rum. Und jeder, der mit ihr Zeit verbringt, liebt sie über alles. Aber trotzdem ist es für mich immer so direkt der erste Gedanke danach, okay, wie mache ich das mit Lia?
Mhm. Ja, diese Mom-Guilt, wie sie ja immer schön genannt wird. Ich glaube, die hat so ziemlich jede Mutter. Mhm. Und ich frage mich dann immer, warum die Papas das nicht haben.
Oder das ist bei denen irgendwie anders.
Ja.
Ich weiß noch, ich habe den Job zugesagt für Traumschiff. Und am Anfang hieß es 6 Wochen. Und dann habe ich zu Sascha gesagt, also zum Papa von Lia, ich will das machen. 6 Wochen schaffe ich nicht ohne Lia. Wie sehen deine Termine aus? Wie sehen meine Termine aus? Wie machen wir es am besten? Und hat er gesagt, ja, aber jetzt einfach nur, damit du dich entspannen kannst, freunde dich mit dem Gedanken an, dass du 6 Wochen ohne sie fährst. Und ich war so, nee, das ist keine Option. Und er hat gesagt, Nadine, du stehst dir doch jetzt gerade selbst im Weg. Nur für die Entspannung, für dich, für das ganze Plan, nimm dir den Druck raus. Ich bin ja da. Sie ist ja mit ihrem Papa. Es ist alles gut. Und ich war so, nein. Also wenn es 6 Wochen sind, 2 Wochen muss ich sie mithaben, weil länger als 4 Wochen, das mache ich nicht. Und er war ja auch im Trainingslager damals, weil er hat Fußball gespielt und hat Termine. Und er sagt auch so, wir beide lieben unsere Jobs. Und klar vermisse ich Lia, wenn ich weg bin. Aber ich nehme den Job ja an, mit dem Wissen, dass ich sie da vielleicht nicht sehen kann, weil es für sie vielleicht kein Umfeld ist, wo sie sich wohlfühlt oder wo sie Spaß hat. Und ich dachte mir so, wie geht das? Also weil mein Kopf, da war gar keine Option.
Mhm.
Für mich sind 4 Wochen die absolute Grenze. Und auch nur, weil ich jeden Tag, und das habe ich dann dort auch gemacht, mit ihr FaceTime kann. Ich meine, das konnte ich früher mit meinem Papa nicht, wenn er auf Dienstreise war oder mit meiner Mutter. Das ist ja ein absoluter Luxus, den wir jetzt haben. Und vor allem jetzt, wie gesagt, die wird jetzt bald 5. Also wir können uns halt richtig unterhalten und FaceTime halt. Aber ich dachte so, krass, ja, ich verstehe, was du sagst, aber mein Herz und mein Hof kriegt es nicht hin. Es geht nicht.
Ja, ich verstehe das voll. Mein Mann ist auch öfter dienstlich verreist, auch teilweise für 2 Wochen dann am Stück.
Ja.
Wo ich dann auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt 2 Wochen weg sein könnte, aber eigentlich so blöd, ne? Also wenn du wirklich so ein tolles Angebot hast oder irgendwas ums Eck kommt, wo du sagst, yes, da hängt mein ganzes Herz dran, dann why not?
Ja, und vor allem, wenn du freiberuflich arbeiten willst, musst du ja auch abwägen. Also wenn ich jetzt alles absage, was irgendwie länger im Ausland ist, dann fragt man mich halt irgendwann nicht mehr an.
Mhm.
Das war eh auch das Problem, weil ab dem Moment, wo ich schwanger war, war ich bei sämtlichen Castern erstmal von der Liste runter, was total hart war, weil ich dachte so, ich kann ja noch arbeiten und meinen Bauch sieht man doch noch nicht, aber du wirst halt am Set versicherungstechnisch anders eingestuft. Mhm. Also es ist eher wie wenn man ein Kind versichern muss sozusagen. Also es gibt einfach total viele Regeln. Das heißt, du bist kompliziert für eine Produktionsfirma. Das heißt, du bist schon mal keine Option mehr, weil warum sollte man dich nehmen, wenn es welche gibt, die nicht schwanger sind und einfacher zu versichern sind?
Wir das Frauen sind zu kompliziert.
Das immer, oder? Das eh immer.
Immer. Aber da würde ich gerne auch später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Ich möchte nochmal kurz einhaken. Du hast gesagt, ihr habt jeden Tag gefacetimed.
Ja.
Wie habt ihr euch denn tatsächlich jetzt in den 5 Wochen waren es, glaube ich, ne? Wie habt ihr euch organisiert? War sie doch dabei?
Sie war, also es wurden aus 6 Wochen wurden 5. Und meine Mama konnte Urlaub nehmen. Und dann war sie die ersten 1,5 Wochen mit meiner Mama zusammen mit dabei. Ja. Wir hatten leider dann erstmal Magen-Darm-Infekt, der irgendwie rumging. Das war fantastisch am Set. Das war so, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann mit Kind, das ist irgendwie krank und mit Kind am Set, das war dann schon, ja, bescheiden. Aber abgesehen davon, dass das dann überstanden war und meine Mutter wieder fit war und ich wieder fit war und Lia alles überlebt hat, ging das total gut. Ich habe gearbeitet und wie gesagt, wir waren in Curaçao. Also sie hat den ganzen Tag mit meiner Mama irgendwie am Strand gechillt und geplanscht und ich habe sie teilweise am Set mitnehmen können und sie durfte zuschauen. Und das macht dann auch ganz viel aus. Ab dem Moment, wo sie dann wieder zu Hause war und wir gefacetimed haben, hat sie mich nach meinen Kolleginnen und Kollegen gefragt, hat gewusst, von wem ich rede, wusste, was für eine Geschichte ich erzähle, mit wem ich arbeite. Und das war für sie natürlich dann auch ganz anders, weil sie es total anders greifen konnte.
Mhm. Ja. Voll schön. Und zu Hause lief das dann auch alles,
ja,
oder?
Alles super. Also, ich meine, die beiden kennen das ja auch. Die sind ja auch, also wir wechseln uns ja wirklich immer gut ab. Und sie kennt das mit Mama alleine, sie kennt das mit Papa alleine. Und ich vertraue ihm blind und er macht das ganz, ganz toll. Und da kann ich entspannt arbeiten.
Hattest du trotzdem in den 4 Wochen mal ein schweres Mamaherz und Heimweh?
Doch. Also, für mich ist tatsächlich immer die Zeit vorher viel, viel schlimmer. Also so 2 Wochen vor Abreise stresse ich mich zu Tode, weil ich dann denke, oh Gott, dann bin ich bald weg und wie wird das und klappt alles und wenn sie mich zu sehr vermisst und ich glaube, das spürt sie dann schon, weil da bin ich dann so total hibbelig. Wenn es dann soweit ist, ist irgendwie alles okay, weil dann sehe ich ja, dass alles funktioniert. Sie war halt oft krank, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber boah, dieser Winter war echt hart und sie... Dann hatte ich mich mit ihr gefacetimed und sie hatte Fieber oder sie hat gespuckt und oder Bauchschmerzen. Und das ist dann schon. Und dann sagt sie irgendwie, Mama, ich vermisse dich und ich bin krank. Und dann denke ich mir so, Gott.
Mein Baby aber, braucht
ja, dich. Das ist hart. Aber dann denke ich auch, okay, ich bin halt jetzt nicht da und ich muss den anderen Leuten vertrauen, die sich gerade mit ihr beschäftigen. Und dann.
Die kriegen sie auch gesund, ne?
Ja. Ja.
Aber ich fühle es voll. Also das geht einfach auch ganz tief ins Herz, wenn man denkt, oh, ich will dich jetzt einfach nur gesund kuscheln. Ne? Das ist ja das meiste, was die da brauchen. Das sind ja gar nicht irgendwelche Medikamente, sondern einfach nur die Nähe von Mama oder Papa oder lieben Personen, dass sie einfach gesund werden.
Ja.
Aber schön, dass ihr das geschafft habt, dass du dich auch getraut hast, weil wir hatten uns ja tatsächlich davor mal getroffen.
Genau, da haben wir uns kennengelernt.
Und da hattest du ja gesagt, dass du eben dieses Angebot hast und gar nicht weißt, ob du das jetzt machen sollst oder nicht und dass das irgendwie so, aber würdest jetzt rückblickend schon sagen, dass es die richtige Entscheidung war?
Auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass die Produktion, da habe ich auch schon ganz andere erlebt, total cool war. Also die haben von Anfang an gesagt, hey, wenn du deine Tochter mitnehmen willst, gar kein Stress, das kannst du auf jeden Fall machen. Die haben sogar gesagt, die würden mit dem Schiff quatschen, ob es da möglich ist, das Kind mitzunehmen. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir uns dagegen entschieden haben, weil da war kein einziges Kind. Also das war, sagen wir, das Publikum war so 80 plus und ich glaube, sie hätte sich zu Tode gelangweilt. Deswegen war es genauso richtig, wie wir es gemacht haben. Aber die waren total nett und total unterstützend und haben mir da wirklich irgendwie alle Möglichkeiten aufgezählt, die es gibt. Und mir da jegliche Angst genommen. Weil, wie gesagt, diese 6 Wochen, die Zeit am Anfang, genau, da haben wir sie mich kennengelernt, da dachte ich, oh, 6 Wochen in dem Alter ist schon heftig. Und ich habe dann eher immer Angst, dass sie halt sauer auf mich ist und mir das irgendwie nicht verzeiht oder so. Was auch Quatsch ist. Aber ja, das sind dann so Ängste, die in einem hochkommen.
Apropos sauer auf dich.
Mhm.
Erntest du für deinen Job, beziehungsweise es ist ja schon ein unkonventionellerer Lifestyle, erntest du dafür auch Kritik? Also sagt zum Beispiel auch jemand aus der Community, oh, kannst du dein Kind 5 Wochen alleine lassen oder so?
Tatsächlich ist das weniger geworden, aber ich bin auch nicht eine Person, die Lia sehr viel in den Fokus setzt bei sich bei Instagram. Am Anfang habe ich da echt ein paar Mal schlucken müssen, weil es da irgendwie Sachen, also ich habe die Geburt war nicht wirklich einfach und ich habe irgendwie Zeit gebraucht, um wieder fit zu werden. Dann habe ich gestillt und die Kombi von irgendwie wieder auf die Beine kommen und Kind stillen hat mich ratzfatz wieder auf ein Gewicht gebracht. noch dünner, als ich vorher war. Und da, das war das erste Mal, dass ich dann so mit Kritik irgendwie umgehen musste, weil ich dann irgendwie gehört habe, ja, wie kann man so dünn sein und das ist so ungesund und dein Kind kannst du so nicht stillen und irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, ah, hier gibt es anscheinend sehr viele Menschen, die meinen, sie könnten sich zu meiner Mutterrolle äußern. Das ist ja interessant. Und dann hatte ich den ersten Job und dann war auch so, krass, dass du schon wegfliegst und dein armes Kind und wer passt da auf? Und da musste ich, das musste ich erstmal irgendwie verarbeiten. So, weil gerade am Anfang denkt man ja eh, man macht alles falsch und man ist die schlechteste Mutter der Welt und man zweifelt die ganze Zeit an sich. Und wenn man dann so von draußen irgendwie immer noch mal so Eier reingedrückt kriegt, denkt man sich so, ah, okay, ist jetzt nicht so schön. Aber da habe ich relativ schnell auch gedacht, ganz ehrlich, ihr habt keine Ahnung. Also super viele wussten zum Beispiel auch gar nicht, dass Lia die ersten anderthalb Wochen mit war, weil ich sie nie gezeigt hatte. Also die, die mich kennen, wissen, wie ich es organisiere und wie ich das mache. Und das ist mir wichtig, was die von mir halten. Und bei den anderen muss ich dann einfach lernen zu sagen, so what?
Die Müttermafia, die lassen wir einfach raus. Ja.
Es ist wirklich extrem. Ja. Also wie viele Menschen meinen, sie können urteilen, das ist unfassbar, über alles. Mhm. Also das ist schon erstaunlich, ja.
Da sind wir ja mit echten Mamas so die Gegenbewegung dazu.
Ja, Gott sei Dank.
Da ist Support an erster Stelle. Ja. Und wie sich alle irgendwie unterstützen können, durch diese ganzen Phasen durchzukommen. Ja.
Aber ich verstehe auch, also das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding bei Frauen, die tun sich irgendwie schwerer, sich gegenseitig zu unterstützen, habe ich das Gefühl. Auch in der Branche mit diesem ganzen Konkurrenzdenken und so. Irgendwie die Männer, habe ich das Gefühl, sind schon länger so, dass sie sich gegenseitig pushen. Und wir sind so ein bisschen groß geworden von wegen Ellbogen und box dich durch und hinter mir die Sinnflut, was ich so ein bisschen schade finde. Und ich bin ganz froh, dass man immer mehr Menschen kennenlernt, die sagen so, hey, totaler Bullshit, lass uns doch irgendwie zusammen groß werden, statt uns irgendwie gegenseitig klein zu machen.
Absolut.
Ja.
Das ist doch ein schönes Motto für unsere Folge. du hast vorhin angesprochen, dass die letzte Produktion, dass die super war, was das mit Kind anging und die ganze Organisation drumherum. Ja. Das ist wahrscheinlich aber nicht immer so.
Ja.
Was hast du denn da vielleicht auch für negativere Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise, wo würdest du dir in der Branche wünschen, dass vielleicht ein bisschen, ja, loyaler mit dem Thema umgegangen wird?
Also mein Grundproblem, was das Thema eigentlich angeht, ist so ein bisschen, dass krass differenziert wird zwischen Vätern und Müttern. Und das nervt mich total. Weil wenn die Väter genauso behandelt werden wie wir Mütter, dann okay, fein, dann ist es anscheinend so. Dann ist das einfach ein scheiß Verhalten, aber das kriegen alle ab. Aber es ist so, am meisten nervt mich eigentlich, dass da einfach unterschieden wird zwischen Müttern und Vätern. Ich hatte eins meiner ersten Jobangebote, wo ich dann auch fest gebucht war. Da war Lia, glaube ich, 3 Monate alt und dann hatte meine Agentin gesagt, ja, Nadine hat 3 Monate als Baby. Ich wollte nur mal fragen, hat sie einen eigenen Wagen? Weil oft, wenn du drehst, hat man halt einen Wagen, in dem man halt sein Kostüm drin hat und Aufenthalt hat für sich alleine. Manchmal ist es aber halt auch so, dass man sich den teilen muss oder Aufenthaltsraum nur ist. Und deswegen hat sie nachgefragt, weil sie nicht wusste, wegen Stillen oder nicht oder wie ich das machen möchte. Und als sie erfahren haben, dass ich ein kleines Baby habe, und die wussten ja gar nicht, ob ich stille, also die kannten mich ja nicht, das ist ja auch nicht was, was du dann irgendwie weißt über die Person, haben die gesagt, ah, wir hatten jetzt gerade jemanden da und es war so kompliziert und mit dem Stillen und ich glaube, es tut mir total leid, aber dann würden wir Nadine nochmal umbesetzen. Und da hat meine Agentin gesagt, ich glaube nicht. Also dann haben wir ein Problem, weil das ist echt nicht cool und das geht gar nicht. Und dann haben die sich umentschieden und im Endeffekt, das Einzige, was ich gebraucht habe, waren irgendwie 10 Minuten zum Abpumpen, die ich während der Mittagspause gemacht habe. Also ich habe überhaupt nicht den Ablauf aufgehalten. Und das fand ich so unfair, weil ich mir gedacht habe, schaut, ihr habt mich jetzt genommen, ich liefere ab, ich bin gut vorbereitet und ihr habt gar nicht mitbekommen, dass ich einen Säugling zu Hause habe. Aber wolltet einfach nur vorweg schon mal der ganzen Sache aus dem Weg gehen und mir nicht die Chance geben, nachdem ihr das erfahren habt. Und das fand ich echt uncool. Und dann hatte ich mal ein Gespräch, da war Lia 2 oder so. Und da ging es um längerfristigen Job. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir denn das mit meiner Tochter denn zutraue. Da war auch komplette Endauswahl, es waren nur noch 3 übrig. Und da habe ich gesagt, bitte? Und dann, ja, weil es schon sehr zeitintensiv und anstrengend. Und da habe ich gesagt, ja, das ist mir schon bewusst. Also ich, die ganzen Runden vorher hätte ich nicht mitgemacht, wenn ich das nicht mir darüber Gedanken gemacht hätte und mir sicher bin, dass ich das mit meinem Kind hinkriege. Also das ist so, fand ich absolut übergriffig. Und habe danach zum Caster auch, als er mich gefragt hat, wie das Gespräch lief, weil er hätte mich, glaube ich, gerne in der Rolle gesehen, das erzählt. Und hat er sich entschuldigt. Dann habe ich auch gesagt, also werden das die Väter hier auch gefragt, die kleine Kinder zu Hause haben, oder nur die Mütter? Und er hat auch gesagt, ja, da, ja, hast du recht. Und das ist was, was mich total nervt.
Ja, es ist krass, an wie vielen Stellen diese Diskriminierung wirklich dann auch zutage gefördert wird und womit man dann konfrontiert wird, das ist einem, glaube ich, auch vor der Mutterschaft gar nicht so bewusst.
Ich muss auch sagen, also meine Eltern waren echt cool in der Erziehung und in ihrem Weltbild, was junge Mädchen angeht und was man erreichen kann, und haben mir immer beigebracht, du kannst alles sein, was du willst, du kannst alles werden, was du willst, und wir unterstützen dich immer und stehen hinter dir. Und das hat dann auch bis zu einer gewissen Zeit gut funktioniert, und dann bin ich Mama geworden und dachte mir, scheiße, nee, irgendwie ist gar nicht so leicht. Und natürlich hast du immer die Ausnahmen, bei denen es dann irgendwie alles läuft oder denen man halt jeden Weg frei macht. Aber ich glaube, dass ganz viele, ich kriege es auch in meinem Freundeskreis mit, echt immer wieder beschissene Erfahrungen machen. Und ich mir denke, das ist nicht cool, weil wir sollten irgendwie weiter sein.
Ja.
Und wie gesagt, da sind wir dann im Punkt. Ich weiß halt, dass es bei den männlichen Kollegen nicht so ist. Es ist so, da wird es halt nicht in Frage gestellt. Da passt halt die Frau auf, ist ja klar.
Ja.
Also natürlich kannst du den Job machen, weil das Kind hat ja eine Mutter.
Auch immer, wenn es um diese Frage geht, wenn man jetzt ein Kind hat, da könnte ja eventuell noch ein zweites oder drittes hinterherkommen. Ja. Und ich habe auch mal zu meinem Mann gesagt, wenn du dich jetzt irgendwo bewerben würdest, wenn du deinen Job wechseln würdest, da würde doch kein Hahn danach krähen, ob du noch ein zweites Kind irgendwann bekommst.
Ja.
Und bei Frauen ist es immer so, das Kind ist jetzt so und so alt, die nehmen wir jetzt vielleicht lieber nicht, weil die könnt ja eventuell nochmal nachlegen.
Ja.
Und das ist doch einfach, das geht doch nicht.
Das geht überhaupt nicht. Vor allem, ich frage mich, wenn wir uns halt alle jetzt querstellen, gibt es da keine Menschen mehr auf der Welt. Also ich meine, entschuldige, wenn jetzt jede Frau sagt, ja okay, ihr macht uns das so schwer, dann kriegen wir halt keine Kinder, ja dann war es das halt irgendwie. Also das ist ja, ich frage mich, wo man sich da gerade gegenstellt oder warum man uns das so schwer macht. Und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die nicht in der Medienbranche arbeiten und die, als sie dann so Ende 20 waren, von ihren Chefs irgendwie sich anhören mussten, wir würden jetzt eigentlich 2, 3 Leute irgendwie fördern wollen oder auf einen Lehrgang schicken, aber du hast jetzt gerade ja geheiratet, wie ist denn das bei dir mit Nachwuchs? Wo ich mir denke, man könnt euch alle anzeigen, das ist absolut nicht in Ordnung, was ihr hier tut. Das ist sogar vom Gesetz vorgegeben, dass du mich das nicht fragen darfst. Und trotzdem, ich glaube, ich kenne keine in meinem Freundeskreis, die nicht mindestens so eine Situation hatte, seit sie Ende 20 ist. Egal in welcher Branche. Und das ist Katastrophe.
Da können wir uns in Rage reden.
Ja, wirklich, da könnte ich mich zu Tode aufregen. Ja. Oh. Weil von dir wird ja alles erwartet. Mhm. Also du kannst ja auch nicht richtig machen. Also am besten führst du eine fabelhafte Beziehung, achtest auf dich und treibst genug Sport, ernährst dich gesund, erziehst dein Kind selbstbestimmt und pädagogisch und machst Karriere. Ich mir denke so, ja gut, das ist halt absolut unrealistisch. Wie, wo, wann? Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Das schafft keiner. Ja.
Absolut. Wie ging es dir mit der Frage nach weiterem Nachwuchs? Mhm. Ist dir auch schon begegnet in vergangenen Interviews? Weil ich habe das jetzt auch schon oft bei Gesprächspartnerinnen miterlebt, dass das ja einfach auch sehr sensibel ist. Ich meine, viele wollen kein zweites Kind, einige können vielleicht kein weiteres Kind, einige hatten gerade vielleicht eine Fehlgeburt und werden dann gefragt, und wie schaut es denn aus?
Ja.
Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Also tatsächlich wurde ich so, als Lia 2 war, auch sehr viel gefragt, gar nicht so aus dem Arbeitsumfeld, aber so im Kindergarten oder im weit entfernten Freundeskreis, wo ich auch mal gedacht habe, also es ist für mich gerade kein Thema, ich probiere es nicht, aber genau diesen Hintergedanken hatte ich auch. Ich dachte mir, stellt euch mal vor, ich versuche es halt jetzt und es klappt nicht. Es ist so, ich finde, das ist was, das fragt man nicht. Mhm. Man fragt nicht, und wie sieht's aus und wie sieht's aus, weil du weißt nie, wie lange Paare das schon probieren oder was der Grund ist für ja, für nein. Manche wollen auch einfach nicht. Ich persönlich habe mich erst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich musste mich jetzt irgendwie zurückkämpfen, und wäre ich jetzt direkt wieder schwanger geworden, hätte es mich nochmal komplett zurückgeworfen und ich liebe einfach meinen Beruf und ich möchte da weiterkommen und wenn, dann brauche ich wohl einfach eine längere Pause zwischen den Kindern.
Und die Mama-Mafia kommt und sagt, du bist so egoistisch.
Ja, genau. Ja, das habe ich, was ist denn das eigentlich? Ich habe auch irgendwann gedacht, weil ich habe mich so gefragt, warum so als Lia, jetzt so letztes Jahr, habe ich auf einmal gemerkt, dass der Druck so groß war, dass ich dachte, ah, zweites Kind, wann, wie, wo, was. Und ich dachte so, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich möchte gerade gar nicht, weil ich liebe meine Tochter über alles. Ich finde es gerade echt toll, wie wir das machen und wie ich das koordiniert kriege. Ich merke aber auch, dass ich gefühlt an meine Grenzen komme, dass, also einfach mit den Erwartungen, die ich an mich selber habe, wie viel Aufmerksamkeit ich ihr schenken möchte und meinem Beruf. Und dass da eigentlich kein Platz für einen Säugling ist. Und dann dachte ich mir, warum mache ich mir gerade selber Druck? Gut, ich habe früher mal gesagt, ich möchte zwei Kinder. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Und dann so, ja, weil man kann ja nicht ein Einzelkind kriegen, das arme Einzelkind. Und man kriegt ja zwei. Und dann dachte ich, ist ja bescheuert, weil die Gesellschaft mir das
Mann,
sagt.
Ja, das eben. Sagt.
Das ist ja absurd. Und dann habe ich mit meiner Mama mal länger geredet und meinte die so, nimm dir den Druck raus, was für ein Quatsch, du kannst doch nicht ein zweites Kind kriegen, weil du schlechtes Gewissen hast, dass deine Tochter noch kein Geschwisterchen hat. Also du solltest schon ein zweites Kind wollen. Dann dachte ich so, ja, absolut richtig. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt erstmal einfach nicht. Weil, und meine Tochter fragt leider manchmal, das ist das Einzige, wo ich da immer sitze und denke so, aber auch ihr habe ich gesagt, ich glaube auch ein vierjähriges Kind versteht das, ich habe ihr gesagt, das ist Mamas Körper und Mama möchte das gerade nicht und solange ich das nicht möchte, gibt es auch kein Geschwisterchen.
Am schlimmsten finde ich ja, wenn dann die Kinder mit einbezogen werden und dann zum Beispiel Tante, Onkel oder was auch immer zu den Kindern sagen, wünschst du dir nicht ein Geschwisterchen?
Ja.
Und dann stehst du daneben und denkst dir so,
danke.
Habe ich da vielleicht auch noch ein Wort mitzureden, eventuell?
Vor allem, ich kriege das jetzt, also viele haben ein zweites bekommen, sogar einige bei mir auch ein drittes. Und ich habe auch mitgekriegt, dass es bei vielen nicht so leicht war am Anfang. Also das, klar sagt das Kind, ja, ich möchte. Heißt nicht, dass das erste Jahr aber traumhaft, romantisch und fantastisch wird, sondern ich habe bei ganz viel mitgekriegt, dass es ein absolutes Desaster war, weil das große Kind sich dann echt schwer damit getan hat. Zu sagen, okay, jetzt ist da ein Geschwisterchen. Also ich glaube, bei allen kam irgendwann die Frage, wann geht das wieder? So, weil es ist gefühlt, wie wenn du eine Beziehung führst und auf einmal bringt dein Partner eine zweite Frau mit nach Hause und sagt, so, und jetzt sind wir zu dritt. Also das ist halt, ich verstehe das auch, das total, muss total komisch sein. So.
Geiler Vergleich.
Also ja, das hat deine Freundin mir gesagt, das ist nämlich irgendeine Psychologin, hat gesagt, ja, es ist wie wenn du so eine Beziehung führst und dein Partner auf einmal sagt, so, jetzt sind wir zu dritt in dieser Ehe. Dann denkst du dir auch erstmal, warum? Will ich nicht, ich will die ganze Aufmerksamkeit. Ja, außer du führst eine offene Ehe dann. Ist auch wieder was anderes, aber.
Du hattest ja vorhin angesprochen, du hast dich dann erstmal zurückgekämpft in deinen Job, in die Branche. Was würdest du dir denn generell wünschen, ja, was die Branche mehr berücksichtigen könnte, gerade im Hinblick auf dieses Thema Mutterschaft und Kinder?
Ich finde, dass man das mehr individuell entscheiden müsste. Also, dass man zum Beispiel, als ich schwanger war und noch hätte arbeiten können, man hat es nicht gesehen, dass ich selber entscheiden kann, ob ich mir das zutraue und die Verantwortung dafür übernehme. Und nicht, dass man mich automatisch erstmal auf Pause setzt, weil man sagt, für eine neue Produktion eher schwierig jetzt, weil ist ja schwanger. Ich bin nicht krank. Ich war schwanger. So. Und man wird so ein bisschen behandelt, als wäre man krank, finde ich. Und ab dem Moment, wo das Kind da ist, auch. Also, ich treffe die Entscheidung schon mit Verstand. Also ich mache mir vorher Gedanken, was ich annehme, was ich umsetzen kann und dass man da dann einfach den Frauen das auch zutraut, dass sie in der Lage sind, das selbstständig zu entscheiden und nicht schon Entscheidungen vorwegnimmt, weil man Angst hat, dass es halt irgendwie kompliziert wird. Ah, sind wir beim Thema. Weil man ein Kind hat oder weil man schwanger ist.
Ja, man kennt ja den eigenen Körper auch am besten. Und du hast ja auch gesagt, bei dir hat es eine Weile gebraucht, bis du wieder auf die Beine auch richtig gekommen bist. War bei mir übrigens genau gleich.
Ja.
Und du kannst dich dann selber ja auch gut einschätzen, was jetzt für dich machbar ist und was nicht. Und dass man da so bevormundet wird, das ist schon eigentlich total krass.
Völlig absurd. Man ist eine erwachsene Frau und dann ist das so, ja, wir schützen dich. Aber ich denke mir ja, vor was denn? Also
vor mir selber.
Mir geht's gut. Ich bin schon zurechnungsfähig. Ich bin nur Mutter und habe ein Kind. Da bin ich schwanger. Also, ja.
Ach ja. Müssen wir mal einen Schluck trinken, ne?
Wir haben einen Schluck Wasser, ja.
vorhin angekündigt, dass wir ohne Kaffee erstmal und jetzt zum Glück mit Kaffee in den Tag gestartet sind. Ja. Und ich finde es auch so lustig. Du kamst vorhin mir entgegen, hast gesagt, ich habe meine Nägel noch gar nicht gemacht. Ich übrigens nicht. Auch nicht. Wir sind hier bei den echten Mamas. Wir haben keine neu gemachten Nägel.
Aber deine sehen schon.
Haben auch keine gewaschenen und gestylten Haare.
Ich habe auch nicht die Haare gewaschen, also ich hatte keine Zeit dafür. Deswegen, das liegt. Es ist nicht, weil ich den so schick finde, sondern einfach nur, weil ich die Haare nicht waschen konnte.
Ja, so geht es mir auch. Ich gehe morgen zum Friseur und denke mir, warum soll ich mir dann die Haare waschen, wenn sie morgen gewaschen werden?
Absolut. Absolut richtig. Ja, ich habe einfach, das Maß ist unterschätzt. Ich habe Lia in den Kindergarten gebracht. Ey, man darf echt immer nicht sagen, wie ich da morgens hingehe. Weil ich mache sie immer komplett fertig und sie frühstückt dann, dann mache ich ihre Fotos, bla bla, mache sie fertig, dann bringe ich sie zum Kindergarten und dann trinke ich entspannt meinen Kaffee und frühstücke und starte in den Tag. Und dafür hatte ich heute eine halbe Stunde so viel zu entspannt und das war dann halt, okay, da muss ich abwägen. Ich dachte, ich kann hier nicht ungeduscht ankommen, dafür habe ich das Frühstück ausfallen lassen.
Jetzt haben wir alles noch hingekriegt und sitzen ja trotzdem hier und man kann uns hoffentlich anschauen.
Filter drüber. Nein.
Ja, ey, es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Nein. Wir sind leider schon am Ende von der Folge angekommen. So schnell geht das immer. Aber ich möchte dir gerne noch die Gelegenheit geben. Hast du noch was, was du gerne an unsere echte Mamas-Community loswerden möchtest?
Also ich wünsche einfach jedem, dass er Freunde und Familie um sich hat. Und wenn das nicht der Fall ist, die einen halt immer darin bestärken, dass man das schon alles richtig macht. Und wenn ihr das gerade nicht habt, dann glaubt daran, dass ihr gute Mamas seid. Wir machen uns alle immer viel zu oft einen Kopf. Und ich finde, sind irgendwie die strengsten Richter mit uns selbst. Zumindest geht es mir so, dass ich viel zu oft abends im Bett liege und denke, ach, das und das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht und das hätte ich besser machen können und. Und ich weiß aber, dass Lia das gar nicht so sieht, dass sie einen guten Tag hatte und dass einfach viel zu viel in unseren Köpfen passiert und wir uns viel zu sehr unter Druck setzen. Und deswegen einfach nicht zu streng mit sich selbst sein. Wir rocken das alle schon und jeder geht seinen eigenen Weg. Und der eine macht es so und der andere so. Und das heißt nicht, dass es falsch oder richtig ist, sondern dass es einfach verschiedene Optionen gibt.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Nadine, ich danke dir vielmals. War eine Riesenfreude.
Danke.
Und dann verabschiede ich mich von dir.
Ja.
Mach's gut.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Es ist irgendwie auch ganz beruhigend zu hören, dass auch die Prominenten, die wir aus Film und Fernsehen kennen, mit den gleichen Themen strugglen wie alle anderen Eltern auch. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!